Herzlich willkommen zu der Bibelstunde nach den Ferien. Ich hoffe, ihr habt die Zeit gut verbracht. Wir wollen das Studium wieder fortsetzen vom Buch Haggai. Lasst uns beten. Ich möchte euch einladen, als Gemeinde vor Gott zu treten. Ich werde dann den Abschluss machen. Herr, als unsere Ohnmacht und Hilflosigkeit, in unsere Schwachheit, kommen wir jetzt vor dich als Gemeinde und treten für unsere Geschwister ein, treten für dein Leib ein und bitten, Herr, dass du eingreifst und dass du Kraft schenkst, dass du Segen schenkst, dass du Ruhe schenkst, dass du Glauben schenkst. Bei all den schwierigen Tagen, bei all den schwierigen Situationen, Herr, bewahre den Glauben an dich, bewahre und stärke ihn und richte auf dich, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, so dass wir Ruhe finden und Hoffnung finden und Kraft finden und Stärke finden. Herr, so richte auch heute durch dein Wort uns aus auf dich, auf den Allmächtigen, auf den Jahwe, der Herrn der Herrscharen, der alles in seiner Hand hat und nichts geschieht, was nicht über deinen Schreibtisch geht. So, wir wollen von dir lernen, wir wollen dir begegnen, wir wollen von dir empfangen, weil das ist, was wir brauchen. So bitten wir das im Namen unseres Herrn Jesus Christus, weil er diesen Zugang für uns ermöglicht hat, weil er durch sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung uns den Vorhang geöffnet hat, dass wir zu dir kommen dürfen und bitten dürfen und sagen dürfen, aber lieber Papa, hilf, hilf. So kommen wir auch heute zu dir mit all den Anliegen, mit diesen Anliegen ganz bewusst, und legen dir die Familie Friesen und hin und bitten, stärke sie da, richte sie aus und lass alles so geschehen, wie es dich verherrlicht. Amen. So. Ich hoffe, ihr freut euch wieder drauf, dass wir weitermachen können. Ich frage mich immer wieder selbst so persönlich, wie es euch dabei geht, ob ihr nicht langsam sagt, dass es zu langsam ist. Er sagt, okay, es könnte man auch schneller mal durch das Buch Haggai gehen. Mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass wir ein Jahr brauchen werden für zwei Kapitel. So, das mag sehr langsam sein, aber aus der anderen Perspektive ist das auch, ich nehme mir vor, schneller zu sein, aber ich kriege es nicht hin. Und ich mache das so, ich bereite mich von Mittwoch zu Mittwoch vor und gehe auch den Weg und prüfe das vor Gott, was der Herr mir aufs Herz legt, und das gebe ich weit. Und so bestimmt der Herr letztendlich mein Tempo. Und wenn er sagt, ich muss ein Jahr drin predigen, predige ich ein Jahr. Wenn er sagt, ich muss in Haggai sterben, sterbe ich da drin. So, solange es in ihm ist, ist das ein guter Weg. Auf der anderen Seite ist das etwas, was ich vermissen würde, wenn ich nicht in diesem Tempo die Schrift studieren könnte. Einige meinen, dass ich mich sehr gut in der Bibel auskenne. Habe ich schon mal von da und hier gehört, und die staunen, wie schnell ich Sachen finde und ich weiß, wo das in der Bibel steht. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat nichts mit meiner Intelligenz zu tun, auch nichts mit dem, dass ich mir Sachen merken kann, überhaupt nicht. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Bibelverse auswendig lernen, Bibelstellen, das war für mich sehr, sehr schwer. Aber diese Art und Weise, die Bibel zu studieren, pflanzt das Wort in mir ganz, ganz, ganz tief ein. Wenn ich mehrere Jahre das gleiche Buch lese, irgendwann mal kenne ich es. Und dann weiß ich auch, wo es steht. Und wenn ich ein Jahr lang zwei Kapitel gelesen habe, also immer wieder und immer wieder und immer wieder, ein Jahr lang zwei Kapitel aus dem Buch Haggai, irgendwann mal weiß man, was vorne steht und was hinten steht. Irgendwann mal weiß man, es ist links oben oder rechts unten, weil man ein Jahr lang das Buch Haggai gelesen hat. Und das ist keine Kunst in dem Sinne, sondern das ist etwas, was man, das geht in Fleisch und Blut über, weil man immer wieder liest. Und das ist, und denkt man, aber ich habe doch schon das gelesen, ich habe doch schon dreimal gelesen. Und ihr wisst schon, dass man mindestens siebenmal lesen muss und dann siebenmal sieben. Das zwingt uns immer wieder über das Wort Gottes drüber zu gehen. Und Gott segnet das, wenn wir nicht zu schnell sind. Denn es sind Schätze, die verborgen sind, und wenn wir zu schnell drüber fliegen, entgeht uns einiges. Da wir eine kurze Pause haben, keine Angst, nicht so große Wiederholung, dass es uns die Zeit gleich wieder raubt. Aber ich möchte euch an zwei Grundprinzipien erinnern. Nur kurz erinnern, ich bin mir sicher, dass das mittlerweile klar ist. In Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 24, sagt Petrus Folgendes. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Sagt Petrus, alle Propheten, somit auch Haggai, haben von diesen Tagen, die jetzt da geschehen sind, haben die verkündigt. Petrus sagt das zu Pfingsten, als das Pfingstereignis stattfindet, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sich zu Rechten gesetzt hat, den Heiligen Geist ausgegossen hat und die Gemeinde gegründet hat und sie jetzt baut. Die Gemeinde wird erbaut, die Gemeinde wird gebaut und Petrus sagt, das ist etwas, was alle Propheten, die haben alle davon gesprochen, Haggai auch. Das heißt, wenn wir Haggai studieren und gleich wieder zurück zu Haggai gehen und es geht darum, baut mir das Haus, dann wissen wir, von welchem Haus eigentlich der Prophet gesprochen hat. Welches Haus gilt eigentlich zu bauen? Denn wir können jetzt, ich meine, manche würden jetzt gerne nach Israel vielleicht fahren und eine Studienreise machen oder Urlaub machen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen Tempel da aufbauen will. Das könnte gefährlich werden. Aber der Auftrag ist nicht, kehrt zurück und baut wieder das Haus. Das ist nicht unser Auftrag. Wir bauen das Haus, das wahre Haus, das geistliche Haus aus lebendigen Stein. Und somit verheißt Haggai und spricht Haggai von diesen Tagen, spricht von diesem Bau, von diesem Tempel. Ich bin mir sicher, das ist etwas, was hängen geblieben ist. Darüber, da haben wir uns viel Zeit genommen. Das ist das Erste. Das heißt, wenn wir wieder die Prophet Haggai lesen, wenn wir die Schrift lesen, dann legen wir es von Christus aus und von dem Ereignis, was er getan hat. Er hat die Gemeinde gegründet, erkauft, gegründet, gebaut, dann richtet sie aus und wird sie letztendlich auch vollenden. So lernen wir aus dem Buch Haggai, wie dieses Haus gebaut werden soll. In unserem Abschnitt, in dem wir gerade uns befinden, Kapitel 1, geht es um die richtigen Prioritäten setzen. Es geht darum, baut zuerst das Haus, bevor ihr eure eigenen Häuser baut. Baut das Haus. Das ist der erste Gedanke als Erinnerung. Der zweite steht in 1. Korinther Kapitel 10. An das möchte ich euch auch noch kurz erinnern und dann gehen wir auch schon schnell ins Buch Haggai. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 6. Paulus schreibt und sagt Folgendes. Geht um Israel und um das, was mit ihnen passiert. Und in Vers 6 sagt er Folgendes. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Er spricht darum von Israel, wie sie unter der Wolke waren, wie sie Zeugen waren von all diesen Dingen, die Gott getan hat, wie Gott mit Israel gehandelt hat. Er hat sie aus Ägypten rausgerettet, er hat sich ihnen offenbart, er hat sie ihnen Zeichen, Wunder getan in der Wüste, er hat sie geführt und geleitet. Und sie waren permanent rebellisch, permanent ungehorsam, haben sich von Gott entfernt. Und Paulus sagt, diese Dinge sind nicht einfach nur so geschehen, es ist nicht einfach eine Konservierung der Geschichte Israels, damit wir wissen, ah ja, so war es bei Israel. Sondern diese Dinge sind geschehen und aufgeschrieben worden, damit wir heute daraus lernen. Das ist uns zum Vorbild passiert. Gott hat das so gemacht und so auch geschehen lassen in seiner Souveränität, damit wir heute geistlich Dinge lernen darin. So leben wir nicht, so wandeln wir nicht. Denn übertragen Sinnen leben wir auch gerade in der Wüste und sind auf dem Weg ins verheißene Land. Noch sehen wir es nicht, gell? Aber wir müssen glauben. Und aus Glauben werden wir da hineingehen. So sind wir auf dieser Wüstenwanderung. Und Jesus geht voran. Das ist unsere Wolkensäule. Er ist die Feuersäule. Er ist das Manna. Er ist das Wasser aus dem Felsen. Er ist die erhöhte Schlange. Das ist Christus. Ja? Das ist uns zum Vorbild geschehen. Das heißt, das, was wir im Buch Haggai lesen, das ist wirklich Geschichte. Es ist wirklich passiert. Israel ist wirklich aus Babylon zurückgekehrt. Israel hat wirklich den Auftrag, Juda hat den Auftrag wahrgenommen, den Tempel aufzubauen. Es gab wirklich Schwierigkeiten und sie müssten wirklich Bäume holen. Das war buchstäblich, aber das geschah uns zum Vorbild, damit wir heute geistliche Wahrheiten verstehen, was Gott von uns fordert. So an diese zwei Dinge möchte ich erinnern, damit wir wieder ankommen und nicht vergessen, um was es eigentlich geht. Okay? Also, so gehen wir wieder zu Haggai. Haggai, Kapitel 1. Und wir lesen es zum tausendsten Mal. Wer hat schon ganz oft gelesen? Mehr wie zweimal? Ja, kommt. Nicht so schüchtern. Ist gut. Ist gut. Ich lese es noch einmal. Im zweiten Jahr des König Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Joshua, dem Sohn Jozadak, dem Hohepriester. Liebe Geschwister, allein dadurch, dass ich das so flüssig gelesen habe, ja, ich habe schon öfters gelesen. Wenn ihr merkt, dass ich stolpere irgendwo, dann habe ich den Text noch nicht so oft gelesen. Okay? Das hilft auch. Man weiß eigentlich schon, was drin steht. Dann, so spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscharen? Wegen meines Hauses, das bei Öde daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euertwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat den Ertrag zurückgehalten und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über den Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was den Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Da hörte Serubabel, der Sohn Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte, die des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihnen gesagt hatte. Und das Volk fürchtete sich von dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabel, des Sohn Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscherin ihres Gottes machten. Am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des König Darius. Kapitel 1. Die erste Weissagung, die Haggai hier spricht, die Erinnerung, ich habe euch nicht umsonst zurückgebracht. Ich habe euch nicht umsonst wieder gerettet. Ich hoffe, dass ihr euch erinnert, eben 2 Wochen zurück, dass wir als diesen Text betrachtet haben, wir darüber sprachen, dass Gott sein Volk nicht umsonst rettet. Gott rettet nicht in einen luftleeren Raum. Gott rettet nicht einfach nur aus der Bedrängnis. Gott rettet immer zum Dienst. Gott rettet für sich selbst. Wenn er das Volk rettet, dann bringt er das Volk zu sich selbst. Warum? Weil dieses Volk eine Berufung hat, ihm zu dienen, ihn zu verherrlichen. Das ist die Berufung. Gott rettet Menschen für sich selbst. Kein Selbstzweck für uns. So, das ist als Erinnerung. Und das Volk wird gerettet, ein Rest kehrt zurück, sie beginnen, aber der Bau hört sofort auf, ziemlich schnell, viele Schwierigkeiten, viele Umstände, Angriffe von außen, politische Entscheidungen, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Katastrophen, Mangel an diese Dinge ersticken den Bau sehr schnell und die sagen, die Umstände machen uns unmöglich, das Haus zu bauen. Es ist zu schwierig. Und das ist die Ausrede. Und die eigentliche Haltung ist die geistliche Haltung und die deckt hier Haggai auf. Das Problem sind nicht die Umstände von außen. Das Problem sind nicht die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, nicht die politische Lage. Das Problem ist ihr eigenes Herz. Gott sagt, ihr wollt nicht weiterbauen, nicht weil es schwierig drumherum ist, sondern weil ihr egoistisch seid. Ihr wollt erst euer eigenes Ding drehen und dann sagen, wenn ich mein Haus fertig habe, wenn ich sich um meine Sache gekümmert habe, wenn das in trockenen Tüchern ist, dann bin ich bereit, auch für Gott etwas zu tun. Jetzt ist die Zeit noch nicht da. Die Umstände machen es uns schwer. Und ich denke, dass das erste Kapitel Folgendes sagt. Gott sagt, ihr meint, die Umstände machen es euch unmöglich, mir zu dienen? Freunde, die Umstände sind deswegen da, weil ihr mir nicht dient. Das ist der Punkt. Das ist die Botschaft des ersten Kapitels. Die Umstände sind darum da, weil ihr eine falsche Priorität gesetzt habt. Ihr denkt, oh, ich arbeite, ich mühe mich ab, kein Ertrag, es ist schwierig. Solange ich habe keine Zeit, ich muss immer permanent nach meinem Haus gucken, ich muss permanent nach meinem Geld gucken, nach meinem Essen, nach meinen Kleidern, nach meinen Kindern, nach allem drum und dran. Ich muss gucken, ich finde keine Zeit für Gott. Wenn es doch noch einfacher wäre, wenn ich noch mehr Zeit hätte, Gott, dann wären die Umstände, wenn sie gut wären, dann könnte ich auch mehr Zeit für dich erübrigen. Gott sagt, die Umstände, die Schwierigkeiten mit deinen Kindern, mit deiner Arbeit, mit deinen Finanzen, mit all diesen Dingen, liegen darin, weil du eine falsche Priorität setzt. Wir haben uns im Vorfeld mit diesem Namen Herr der Herrscharen auseinandergesetzt. Ja? Jahwe, Herr der Herrscharen. Und er wird vorgestellt als der Allmächtige, der über alles regiert. Und nicht ohne Grund. Wer ist der Herr über meine Arbeit? Wer ist der Herr über meine Kinder? Wer ist der Herr über mein Haus? Wer ist der Herr über das Feld? Wer ist der Herr über den Arbeitgeber? Wer ist der Herr über die Finanzen? Wem gehört das alles? Dem Herrn der Herrscharen. So, wer vermag es zu geben und wer vermag es zu nehmen? Der Herr der Herrscharen. Seid doch klug, wer gibt und wer nimmt? Was glaubt ihr, wenn ihr euch von mir abwendet? Glaubt ihr, ich kriege dann einen Segen nochmal obendrauf? Glaubt ihr, ich belohne die Rebellion? Glaubt ihr, ich belohne Ungehorsam? Nein, mache ich nicht. Der Grund eurer Umstände ist wegen dem, dass ihr eine falsche Priorität gesetzt habt. Der Grund liegt, schaut mal in Kapitel 1, Vers 9, bringt es absolut auf den Punkt. Weshalb das? Weshalb seht ihr so viel und erntet nicht viel? Wieso macht ihr, wo liegt das Problem? Weshalb das? Die Antwort spricht der Herr, wegen meines Hauses, das verödet darlegt. Das ist der Grund. Gott sagt, wegen meines Hauses. Das ist der Grund. Warum? Weil jeder von euch, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Das ist der Grund. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen und verstehen, und darum nehme ich mir auch viel Zeit, dass wir Gott kennenlernen, ein richtiges Gottesbild haben. Denn wenn wir begreifen, dass der Herr der Herrscharen derjenige ist, der Segen gibt, aber auch der Fluch schickt, derjenige, der die Feinde in Schach halten kann, aber auch derjenige, der zulassen kann, dass die Feinde uns besiegen. Auf wen wollen wir unser Vertrauen stützen? Für wen lohnt sich die Priorität richtig zu setzen? Auf wen lohnt sich das Herz auszurichten? So, die Perspektive ist, ich bin der Herr. Wendet euch zu mir und dann schaut mal, ab Kapitel 1, Vers 8, dann sagt es, geht, baut das Haus, dann werde ich Gefallen haben und mich an euch verherrlichen. Geht, tut das, setzt die Priorität neu und nicht nur redet davon, sondern geht, macht. In dem Moment, wenn ihr das tut, werde ich segnen. Ich werde segnen. Das taucht später nochmal auf, schaut mal, Kapitel 2, ab Vers 17 lese ich noch, Kapitel 2, Vers 17. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilbten und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats, nämlich an, von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Hauses gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in Vorratskammern und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatenbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag will ich segnen. In dem Moment, wo ihr euch dem zuwendet, was ich euch berufen habe, von dem Tag will ich segnen. Wir finden in der Schrift, und dass Gott sagt, wenn ihr eure Berufung, wenn ihr in dem Bund, den mit ich euch schließe, lebt, will ich segnen. Wenn ihr den Bund brecht, will ich fluchen. So So, das finden wir im Alten Testament sehr intensiv. Geht mal mit mir in 5. Mose Kapitel 28 muss das sein. 5. Mose 28. Das ist ein langer Text. Ich werde jetzt nicht alles davor lesen. Das gebe ich euch als Hausaufgabe, aber damit ihr schon mal in eurer Bibel gefunden habt und zu Hause schneller ist, finden wir in Kapitel 28 die Ankündigung von Gott durch Mose von Segen und Fluch. Gott sagt, wenn ihr in meinen Geboten wandelt werdet, wenn ihr mir gehorchen werdet, dann werde ich segnen. Und Kapitel 28 beschreibt diesen Segen. Ich lese ein paar Verse einfach davor, nicht komplett, weil das ist, wie gesagt, sehr viel. Ich lese ab Kapitel 28, ab Vers 1, okay? Und es wird geschehen, wenn du die Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du die Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein deine Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein der Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei dem Eingang und gesegnet wirst du sein bei dem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen von dir dahin geben. Auf einem Weg werden sie gehen, gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deinem Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand und er wird dich segnen in einem Land, das der Herr dir, dein Gott, gibt. Und so geht es weiter. Der Herr wird dich segnen in allen Dingen. Es wird Frucht geben, Frucht in deinem Leben. Nun müssen wir hier verstehen, hier sind wir im Gesetz, hier sind wir im alten Bund. Und der alte Bund und der Segen ist ganz stark an die irdische Frucht geknüpft. Das bedeutet, wenn wir Gott gehorchen, bedeutet das, dass unsere Felder die besten sind? Das schließt nicht unbedingt aus. Aber es bedeutet nicht, dass alles in diesem Sinne hier auf dieser Welt gelingt. Aber welche Frucht wird wachsen? Von welchem Segen werden wir Anteil haben? Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gesegnet der Vater unseren Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Es ist ein geistlicher Segen. Und diese Frucht ist was für eine Frucht? Eine geistliche Frucht. Kennt ihr die Frucht des Geistes? Wollt ihr ernten Liebe, Freude, Friede, Geduld? Diese Dinge können wir nicht hervorbringen, richtig? Die kann nur Gott uns schenken. Aber wie soll Gott uns diese Frucht in unserem Leben entstehen lassen, wenn wir nicht nach seinen Geboten wandeln? Wenn wir nicht auf ihn hören? Wenn wir andere Prioritäten setzen? Dann gibt es keine Frucht. So, richtet euch auf mich. Gehorcht mir. Die Bibel spricht von dem Glaubensgehorsam. Und Gott sagt, ich baue das Haus und ich will Frucht geben. Ich will segnen. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Gehorsam und Segen und Gehorsam und Fluch. Und zwar Art und Weise wird das dargestellt im Alten Testament. Und in gleicher Weise oder in geistlicher Weise wird das dargestellt im Neuen Testament auch. Auch da gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Segen und Fluch. Gott züchtigt sein Volk, wenn sie ungehorsam sind. Er segnet sein Volk, wenn sie gehorsam sind. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, was eure Haltung ist, aber es scheint so und ich merke selbst immer, wenn etwas Gutes in meinem Leben passiert, wer war's? Gott. Im besten Fall, wenn wir uns daran erinnern, dann sagen wir Gott danke. Denn alles Gute kommt von oben, richtig. Aber wenn etwas Schlechtes passiert, wer war's dann? Der Teufel, der Böse. Nur Gott nicht, gell? Weil in Gott ist ja nichts Böses und darum ist alles, was schlecht ist, ist nicht von Gott. Aber ganz ehrlich, wer wirkt denn die schlechte Ernte im Haggai? Gott. Wer verschließt den Himmel? Gott. Wer schickt Hagel? Gott. Gott ist derjenige, der Gutes und Schlechtes wirkt. Das klingt befremdlich in unseren Ohren, weil wir ja ein Bild von Gott haben. Gott kann ja nichts Schlechtes tun. Das heißt, Gott macht nicht das Böse, aber es bedeutet nicht, dass Gott dem Bösen in gewisser Weise freie Hand lässt, damit es das bewirkt und das tut, wozu es Gott gesandt hat. Wir müssen da ein klares Bild haben, dass es Gott ist, der volle Ernte gibt, in Anführungsstrichen, und der Dürre gibt. Warum ist das so wichtig? Das ist notwendig, um ein richtiges Gottesbild zu haben. Denn ohne dieses Bild haben wir keine Gottesfurcht. Aber wenn wir keine Gottesfurcht haben, wisst ihr, was wir da nicht haben? Keine rechte Erkenntnis. Und wir haben kein Leben. Und werden in Rebellion gegenüber Gott leben. Wir brauchen ein ausgewogenes, ein richtiges Gottesbild. Und Gott ist es, der das wirkt. Diese Dinge. Er gibt Segen, aber er gibt Fluch. Warum? Weil er so sein Volk züchtigt. Er ruft das Volk, er rettet das Volk. Er sagt, ihr seid mein. Und dann sagt er, tut das, wozu ich euch berufen habe. Und das Volk wehrt sich. Und dann sagt Gott, na gut, dann war's halt. Nee, er beginnt sie zu züchtigen. Wer schickte denn die Assyrer nach Israel? Wer hat erlaubt, dass die Assyrer so stark werden und in der Lage waren, Israel zu besiegen? Die Assyrer waren halt voll schlau, gute Politik gehabt, und Militär. Ja. Sie konnten nur so viel tun, wie Gott ihnen erlaubt. Und Gott verheißt es durch Jeremia, Jesaja, ich schicke die Assyrer, ich mache sie stark, ich mache sie groß, ich bringe sie in euer Land und sie werden euch gefangen nehmen. Und ich werde machen, dass ihr keine Ernte mehr habt, dass sie euch belagern werden. Ich werde machen, dass ihr sogar eure eigenen Kinder essen werdet. Ich werde machen, dass ihr Dinge tun werdet, die abscheulichsten Dinge. Gericht, nicht nur Gericht, Züchtigung. Wer schickt die Babylonier? Gott. Denn er verheißt durch die Propheten und sagt, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ich nicht Buße tut, dann schicke ich die, ich mache die Feinde stark. In 5. Mose 28, wenn ihr das weiterlest, ab Vers, ich habe es zugeschlagen, ab Vers 15 spricht er vom Fluch. Und er spricht davon. Darf ich euch das ein bisschen vorlesen? Ab Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest und all seine Gebote und seine Ordnung zu tun, die ich dir gebiete, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht des Ackerfeldes und der Wurf der Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Verflucht wirst du bei deinem Ertrag und beim Fluch. Verflucht wirst du bei allen deinem Ausgang. Und der Herr wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden, in allem Geschäft deiner Hand, das du tust, bis du vernichtet bist und bis du schnell umkommst, wegen der Bosheit deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat und aus dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut. Und da wird aufgezählt. Ich lese euch das kurz vor. All diese Dinge, die wir auch bei Hagar übrigens finden, kein Ertrag, kein Essen und nicht satt werden, trinken und all diese Dinge, werden hier uns als Fluch beschrieben. Und ich lese euch mal vorab Vers weiter, ab Vers 47. Dafür, dass du den Herrn, dein Gott, nicht mit Freude und mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden, die der Herr gegen dich senden wird, dienen in Hunger und in Durst, in Blöße, in Mangel, in allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vernichtet hat. Der Herr wird von Ferne, von Ende der Erde her eine Nation über dich bringen. Wie der Adler fliegt, so kommt dir eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst, eine Nation mit hart im Gesicht, die für den Alten keine Rücksicht kennt und für den Jungen keine Gnade und die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren wird, bis du vernichtet bist, die dir weder Getreide, Most oder Öl noch den Wurf deiner Rinder oder den Zuwachs deiner Schafe übrig lassen wird, bis sie dich zugrunde gerichtet hat. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du vertraut, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, in deinem ganzen Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die der Herr, dein Gott, dir gegeben hat, in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Wisst ihr, dass das buchstäblich sich erfüllt hat? 70 nach Christus geschah genau das. Genau das. Ungehorsam, Rebellion, Verwerfung Gottes, Verwerfung des Messias hat diese Folge gehabt. Gericht, Fluch. Warum? Weil du mir nicht mit Freuden gedient hast. Ich habe dich gerettet, ich habe dir jeden Grund gegeben, dass du mir dienen kannst. Ich habe dir jeden Grund der Freude gegeben. Ich habe dich überhäuft mit meinem Segen. Und? Du dienst mir nicht. Die Konsequenz ist Zucht. Gott züchtet sein Volk, züchtigt sein Volk. Nun sind wir da im Alten Testament, gell? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das bedeutet aber nicht, dass es, wenn wir ungehorsam sind gegenüber dem Auftrag, den wir haben, nämlich das Haus des Herrn zu bauen, und wenn wir das heute nicht tun, nämlich das geistliche Haus nicht bauen, sondern wenn wir es zerstören, statt wir es erbauen, dann gibt es Konsequenzen. Wir erinnern uns nochmal, was ist das geistliche Haus? Wer ist der wahre Tempel? Erstmal Christus, richtig? Und Christus und sein Leib. Und was ist sein Leib? Das ist die Gemeinde. Wenn wir also den wahren Tempel Christus und sein Leib nicht erbauen und nicht bauen, sondern zerstören, gibt es Konsequenz. Wenn wir dieses Haus nicht bauen, gibt es Konsequenz. Geistliche Konsequenz. Denken wir mal darüber nach im Sinne von Hagel. Richtet euer Herz darauf. Wenn ihr euch fragt, warum gibt es so wenig geistliche Frucht in meinem Leben? Wenn ihr euch mal gefragt habt, wie entsteht geistliches Wachstum und warum so wenig Wachstum? Warum höre ich immer noch von Zeugnissen, dass Dinge passieren, dass Gott wirkt? Warum erfahre ich nicht selbst die Frucht des Geistes in meinem Leben? Könnte es einen Zusammenhang geben, dass eine falsche Priorität da ist? Dass da vielleicht eine Rebellion, ein Ungehorsam gegenüber dem Auftrag da ist. Baut mir mein Haus. Als Jesus kam, sagte er, ich werde meine Gemeinde bauen. Und als er gegangen ist, schickte er uns seinen Heiligen Geist mit dem Auftrag, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Warum? Was sollen wir bauen? Das Haus. Und alles, was wir tun, hat dieses Ziel. Baut mir das Haus. Alles, was wir machen, soll ein Ziel, das Ziel haben, zur Erbauung. Geht mit mir in 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Eigentlich, Römer wäre gut vorher, aber egal, wir können auch zurückblättern, das kriegen wir hin, ist ja nicht weit entfernt. Von der Reihenfolge wäre es schöner, aber egal. 1. Korinther 14, Kapitel 12 bis Kapitel 14 behandelt Paulus den Umgang mit Geistesgaben, wozu Gott Geistesgaben gibt. Und der Kontext oder die Ausrichtung ist folgendes. Gott gibt die Geistesgaben und die Frucht des Geistes auch in unserem Leben nicht zu eigener Bauung, nicht damit wir unser Haus bauen, damit nicht ich mich gut fühle, damit ich nicht mich geistlich fühle, nicht damit ich mich überheblich und über anderen fühle, sondern Gott gibt die Geistesgaben mit einem Ziel, zur Erbauung des Leibes. Das ist der Grund. Wenn du, ich sag mal so, wenn du wünschst, dass Gott durch seinen Geist in dir Frucht schafft oder dass er dir eine Geistesgabe gibt, Paulus sagt, trachtet danach, sehnt euch danach, dann musst du dich fragen, warum will ich das? Ja, weißt, ich will auch so gern so schön singen wie der. Ich würde auch gern so schön beten wie der. Ich würde auch gern so reden wie der. Wie auch immer. Das ist zu eigener Bauung. Sondern der Grund ist folgendes, Kapitel 14, Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Trachtet danach, dass die Gemeinde zu bauen, zu erbauen. Das ist der Auftrag. Baut das Haus. Ich will so sagen, alles, was wir tun, und das nicht nur am Sonntag, ob ich zu Hause oder unter der Woche, aber auch mein Leben, das, was ich tue, soll ein Ziel haben. Es muss die Gemeinde erbauen. Ich will es ganz praktisch werden. Wenn du betest, welches Ziel hast du? Wisst ihr, wie viele Gebete ich höre, die Gemeinde nicht erbauen sollen, sondern belehren sollen? Das sind keine Erbauungsgebete, sondern da kann ich jetzt alleine reden und alle müssen mir zuhören, bis ich Amen gesagt habe. Je nachdem, was für Gemeinde, manche nicht, aber egal. So. Und dann kann ich meine Meinung sagen und dann so verpacken, lieber Gott. Und dann kann ich schön sagen, wo der Fehler liegt. Wenn ich meinen Zehnten gebe oder darüber hinaus oder weniger, wie viel auch immer, wenn ich spende, warum mache ich das? Wenn ich mich einbringe, wenn ich das Gemeindehaus putze, jetzt um praktische Dinge zu nehmen, warum mache ich das? Wenn ich Leuten helfe, warum mache ich das? Wenn ich besuche, warum mache ich das? Wenn ich rede, wenn ich meinen Mund auftue, wenn ich Leute begrüße, was auch immer ich tue, warum mache ich das? Was habe ich für ein Anliegen? Will ich erbauen oder will ich zerstören? Ich hoffe vom Kontext des Hagai-Briefes, dass ihr die Ernsthaftigkeit begreift. Denn davon hängt ab, ob ich Segen habe, geistlichen Segen oder nicht. Ob mein Anliegen, mein Verhalten das Haus erbaut oder brach daliegen lässt. Und Gott sagt, in dem Moment, wo ihr diesen Auftrag nicht tut, kein Segen. Ihr arbeitet, ihr tut von einer Sitzung in die anderen, von einer Aktion in die anderen, von einem Programm zu dem anderen, von einer Freizeit zu anderen, von einer Chorstunde zu anderen. Und wir sind alle erschöpft und Burnout gefährdet in der Gemeinde, haben so viel Aktivität, haben viel gesät. Und wie viel Ernte haben wir eingetragen? Wir sind froh, wenn zwei Ungläubige mal in einem Jahr unser Gottesdienst besucht haben. Wow! Was ist da für ein Ertrag? Viel gesät, wenig bekommen. Woran liegt es? Wir pflanzen, wir begießen, aber wer gibt das Wachstum? Gott gibt das Wachstum. Wir nicht. Wir können keine Menschen bekehren. Wir können keine Menschen neues Denken verschaffen. Das kann nur Gott. Segen, Frucht, ewige Frucht geschieht da, wo Gott sieht, das Haus wird gebaut und nicht zerstört. Baut das Haus. Ich gehe einen Schritt zurück, denn jeder von euch einzeln ist ein lebendiger Stein in diesem Haus, oder? Das heißt, in der Art und Weise, wie ich mit meinem Leib umgehe, entweder baue ich das Haus Gottes oder ich zerstöre es. Die Art und Weise, in geistlichen Dingen, wie ich lebe, was ich denke, welche Prioritäten ich setze in meinem Leben. Was ist mir wichtig? Wo hängt mein Herz? Wir sprachen in der letzten Bibelstunde, wenn ich morgens aufwache, an was denke ich als erstes? So, in der Art und Weise, ob ich rein lebe oder nicht, das hat Auswirkungen. Das ist, ich zerstöre oder nicht. Paulus spricht darüber im Korintherbrief, blättert mir ein bisschen zurück, geht mal in Kapitel 3. Kapitel 3 spricht Paulus von dem Erbauen des Hauses. Darum geht's. Und er sagt, Kapitel 3, Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat aber begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der pflanzt etwas, noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Hier gebraucht er dieses Bild des Bauens. Und dann sagt er Folgendes. Nach der mir gegebenen Gnade, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und er spricht darüber. Da geht es um das Haus. Und dann Vers 16 sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, Gottes Haus seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Merkt, Paulus kennt im Neuen Testament eine Konsequenz. In dem Umgang, wie ich mit dem Haus Gottes umgehe, hat es Auswirkungen auf das, was mit mir in meinem Leben passiert. Wer den Tempel Gottes verdirbt, den verdirbt Gott. Es gibt Konsequenzen. Es gibt Konsequenzen. So, was bedeutet verderben, richtig? Geht mal mit mir 1. Korintherbrief. Seid ihr, Kapitel 11. Was bedeutet das? Geht man dann verloren? Ist dann vorbei? Paulus sagt, im ganzen Zusammenhang geht es um Spannungen in der Gemeinde, um Parteiungen in der Gemeinde, all diesen Dingen, um die Dinge, die die Gemeinde nicht erbauen, sondern die Gemeinde zu stören. Überhebt, der andere überhebt sich über den anderen und es gibt Spannungen, da ich bin für den, ich bin für den, ich bin für den. Das löst Uneinigkeit in der Gemeinde und die Gemeinde wird zerstört. Und auf diesem Hintergrund schreibt Paulus und schreibt unter anderem das Kapitel 11 und über das Abendmahl. Ich vermute, das ist einer der Texte, den ihr am häufigsten in der Gemeinde gehört habt. Nämlich die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Kapitel 11, Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Paulus sagt, es ist nicht gut, wenn ihr zusammenkommt. Denn permanent, wenn ihr zusammenkommt, gibt es Parteiungen, Spaltungen, Streit, all diese Dinge. Und er sagt, sie müssen sein. Sie sind zwar nicht gut, aber sie müssen sein. Warum? Weil in der Situation offenbart sich derjenige, ob er ein echt ist oder nicht, wie er sich verhält, zeigt er, wessen Geisteskind ist. Da sieht man, ob er jemand den Leib des Herrn erbauen will oder zerstören will, in der Art und Weise, wie er damit umgeht. Und dann erinnert er und dann sagt er, wenn ihr nun zusammenkommt, in dieser Spannung, in diesem Hass gegeneinander, in der Überheblichkeit und in dem Streit, in all diesen Dingen, in Parteiungen, und dann feiert ihr das Abendmahl und dann sagt ihr, wir nehmen das Brot und wir nehmen den Kelch und erinnern uns an, was Jesus getan hat. Und er sagt, wenn ihr das tut, dann dreht ihr mit den Füßen das, was Jesus da getan hat und wozu er euch das Abendmahl gegeben hat. Denn was hat Jesus für uns getan? Für unsere Sünden gestorben. Für meine Sünden gestorben, richtig? Und für eure Sünden auch gestorben? Okay. Für alle Sünden gestorben. Gibt es dann einen Grund, dass ich mich übereinander überhebe und ihn wegen seiner Sünden anklage? Und sage, für deine Sünde musst du noch büßen. Für meine Sünde ist Jesus gestorben, aber für deine noch nicht. Gibt es einen Grund, ihm nicht zu vergeben? Und dann feiern wir Einheit. Wir brechen das Brot und in dem Moment, ein Leibbrot wird gebrochen in alle Stücken, in viele Stücke. Könnt ihr euch vorstellen, ein Leibbrot und der wird gebrochen. Und jetzt nimmt jeder von euch dieses Stück Brot und in dem Moment essen wir es. Wisst ihr, was dann passiert? Nehmt mir mal an, wir würden alle unsere Bäuche zusammentun. Was würde passieren? Wir wären alle ein Leib. So, das gleiche Brot ist in jedem, das bildet ein Leib. Wie könnt ihr feiern, dass wir eins sind, wenn ihr permanent uneins seid? Das geht nicht. Ihr zerstört den Leib Christi, ihr zerstört die Einheit Christi, das geht nicht. Und Jesus sagt, ja schade, die kriegen es halt nicht hin. Jetzt kommt es, ab Vers. Ich lese jetzt die Einsetzungsworte nicht, aber ich lese ab Vers 26. In diesem Zusammenhang spricht Paulus über das Abendmahl. Er will durch das Abendmahl, durch die Erinnerungen an das Abendmahl, die Korinther korrigieren zum richtigen Verhalten und sagt Folgendes. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Paulus sagt, prüft euch, wenn ihr das Abendmahl esst. Richtet euer Herz, so wie im Sinne von Haggai, und prüft eure Wege. Wie verhaltet ihr euch miteinander? Ihr könnt doch nicht das Abendmahl nehmen. Warum denn nicht? Ja, ihr beurteilt den Leib des Christi nicht richtig. Was bedeutet den Leib Christi richtig beurteilen? Wer den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, der wird gerichtet werden. Liebe Geschwister, das bedeutet nicht, dass wenn wir in der Gemeinde Abendmahl feiern und wir diese Stelle lesen und sagen, alle Ungläubigen dürfen jetzt kein Abendmahl nehmen. Denn wenn ihr das Abendmahl nehmt, werdet ihr gerichtet, weil ihr den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen könnt. Wisst ihr was? Die Ungläubigen, ob sie essen oder nicht, die sind schon gerichtet. Und durch das Essen werden sie nicht noch mehr gerichtet werden. Denn sie sind doch schon verurteilt, oder? An wen richtet sich dieser Brief? An Ungläubige oder an Gläubige? An die Gemeinde oder an Menschen aus der Welt? An die Gemeinde. Paulus sagt, wenn ihr das Abendmahl esst, überlegt, erinnert euch, ob ihr den Leib Christi zerstört oder erbaut. Den Leib Christi beurteilen. Welchen Leib? Den Körper von Jesus? Nein. Denn keiner von ihnen war dabei vor 2000 Jahren und sah den Körper, oder? Welchen Leib? Sein Leib, das ist die Gemeinde. Wenn ihr die Gemeinde nicht richtig beurteilt, aber Einheit feiert, obwohl ihr uneins seid, das ist nicht richtig beurteilen, oder? Wenn ihr die Einheit der Gemeinde, den Leib zerstört und nicht erbaut, dann sagt Paulus, wird Jesus euch richten. Was bedeutet aber das Richten? Wenn ich also jetzt in Spannung mit einem Glaubensgeschwister in der Gemeinde lebe und das Abendmahl esse, das heißt, ich äußerlich etwas verkündige, was ich eigentlich in der Praxis nicht tue. Das ist Heuchlerei. Also wenn die Menschen das nicht sehen, wer sieht's? Jesus. Und glaubt ihr, er duldet sowas? Nee. Paulus sagt, die Schrift sagt, wird Gott diesen Menschen richten. Es wird Auswirkungen haben, ob er das Haus des Herrn baut oder nicht. Es wird Auswirkungen haben. Gericht. Das ist das, was wir in Haggai haben. Nur in Übertragung ist das, was für die Gemeinde gilt. Aber was bedeutet dieses Gericht? Weiterlesen. So wichtig, weiterlesen. Hier steht es nämlich Folgendes. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt. Und jetzt schaut mal, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das Gericht Jesu über all den Ungehorsamen und die Rebellion ist nicht zu Verdammnis, ist nicht zum Verlorengehen, sondern damit man nicht verloren geht. Wie das? Es ist Züchtigung. Dinge geschehen in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, auch in unserem Gemeindeleben. Jesus lässt Dinge zu. Schwierigkeiten, keine Ernte, Hunger, Durst, all diese Dinge, durchleuchteten Beutel. Warum? Dass diese Dinge uns züchtigen und wir Buße tun und umkehren und nicht gegen seinen Leib handeln. Zucht ist das. Nicht Verdammnis. Zucht. Wenn Gott richtet, dann züchtigt er. Warum? Weil Gott die züchtigt, die er liebt. Damit sie nicht verloren gehen. Damit sie nicht verloren gehen. Denn wenn er nicht züchtigen würde, dann würden sie verloren gehen. Eigentlich ist dann gut, oder? Wenn Gott uns in die Mangel nimmt. In dieser Zeit ist nicht, wo wir sagen, juhu, Mangel, juhu, Schmerz, jawohl, Züchtigung ist prima. Das ist für uns keine Freude. Nachhinein sagen wir, Gott sei Dank hat er mich in die Zucht genommen, sonst wäre ich verloren gegangen, ich wäre nicht umgekehrt, ich hätte nicht Buße getan, ich hätte nicht gemerkt, dass ich gegen ihn und gegen sein Leib sündige. Ich zeige euch das in Hebräerbrief Kapitel 12. Und dann noch ein Sprung ins letzte Buch Offenbarung und dann fertig für heute und nächstes Mal geht's weiter. Hebräer Kapitel 12. Der gleiche Gedanke. Ich lese ab Vers 4. Hebräer Kapitel 12 ab Vers 4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Es ist eine Ermahnung als zu Söhnen. Welche Ermahnung? Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er annimmt oder aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zu Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, der den Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unseren leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn die Züchtigung uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Wer durch die Züchtigung Gottes geht, wer durch diese Dürre geht, wer durch das Eingreifen Gottes geht und von Gott erinnert wird durch die Zucht, oh, ich lebe gerade gegen den Herrn der Herrscharen. Und wer sich drunter stellt, sich demütigt, sich züchtigen lässt, sich das erträgt, was kommt hervor? Eine Frucht. Dann kommt Ertrag. Frucht der Gerechtigkeit. Er sagt, die Züchtigung scheint für uns zwar in der Gegenwart keine Freude. Es ist richtig, sehr realistisch. Wir verlangen nicht von Christen, die leiden, zu sagen, jetzt lächel mal, jetzt freu dich doch mal. Es ist nicht die Freude nach außen, das Lachen. Es ist die Freude des Herzens, im Glauben zu wissen, es ist gut für mich. Mit Tränen zu sagen, es ist gut für mich. Sonst wäre ich längst weg. Sonst hätte ich längst Gott vergessen. Die Gott liebt, die züchtigt er. Damit wir bleiben. Damit wir nicht vergessen. Ein letztes Beispiel geht mir in die Offenbarung. Offenbarung Kapitel 3. Die Offenbarung, Gott will, nach Haggai, irgendwann mal kommen wir auch dahin. Das wird eine Herausforderung, aber die schreibt Johannes an wen? An die sieben Gemeinden, gell? An die Gemeinde. Das ist eine Botschaft an die Gemeinde. Und warum ist das so notwendig? Denn die Gemeinde hat vergessen, was ihr Auftrag ist. Dass das Haus des Herrn gebaut werden soll, erbaut werden soll und nicht zerstört werden soll. Und der Zustand der Gemeinde ist alles andere als erbauend, oder? Die Sendschreiben zeigen uns das. Ich weiß nicht, klar, wir wollen alle Philadelphia sein, ist selbstverständlich, verstehe ich auch, würde ich auch gerne sein. Fühle mich auch klein und kraftlos und hoffe da auf die Gnade Gottes. Und wir haben oft die Haltung, dass solche Gemeinden wie zum Beispiel Laodicea, die das war's mit denen, das sind die Abgefallenen und so weiter, sind lau und weder kalt noch heiß. Aber schaut mal, was Jesus zu dieser Gemeinde sagt. Kapitel 3, ich lese ab Vers 15 vielleicht, nehmen wir das mit. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Auch dass du... dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir in Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, damit deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich rate dir, geläutert zu werden, gezüchtigt zu werden, geheilt zu werden, damit du endlich siehst, was die wahre Realität ist. Und jetzt Vers 19. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Auch die, die in Laodicea sind. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Darum, sehe, was Realität ist. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir Gemeinschaft haben. Zum wem sagt Jesus das? Zu der Gemeinde. Nebenbei, kein Evangelisationstext. Dass Jesus spricht, er steht vor der Tür vom Herzen der Ungläubigen, klopft und wer ihn hineinlässt, lass Jesus in dein Herz. Kennt ihr das? Nein, das ist nicht das. Er spricht zu der Gemeinde. Erstaunlich, gell? Erschreckend, oder? Dass Jesus zu seiner Gemeinde sagt, komm, lass uns Gemeinschaft haben. Ich stehe vor deiner Tür. Nee, Jesus, keine Zeit. Ich habe was zu tun. Ja, ich will Gemeinschaft haben. Nee, kann ich nicht. Ich muss gerade auf die Arbeit. Ich will mit dir Gemeinschaft. Nee, ich muss. Ich würde aber so gern. Du, tut mir leid. Die Umstände machen es gerade echt schwierig. Mein Freund, die Umstände sind deswegen, weil du keine Zeit mit mir verbringst. Wenn du dich nur zu mir wenden würdest, würde ich dich segnen. Ich würde mit dir auf der Arbeit sein. Dich auf der Arbeit segnen, bei der Erziehung segnen, bei deinem Konto segnen. Freunde, versteht mich nicht falsch. Das heißt, es ist nicht Wohlstandsevangelium. Das heißt nicht. In Kapitel 4 wird uns wer vorgestellt? Gott, der Schöpfer, der Allmächtige. Nicht ohne Grund. Und in Kapitel 5 wird uns wer vorgestellt? Jesus, der Erlöser. Und nach diesem, er uns vorgestellt hat, ist er derjenige, der die 7 Siegel bricht, richtig? Okay, Kapitel 6. Jetzt frage ich euch nochmal zur Erinnerung. Ihr habt mit Sicherheit das gelesen, die Christen sind Experten darin. Was sind die 7 Siegel? Was kommt bei den Siegeln vor? Das erste Siegel wird gebrochen und da kommt ein weißes Pferd, das siegt, richtig? Das zweite kommt ein faules Pferd. Ja, ich glaube, ein rotes, das bringt Krieg. Dann kommt ein schwarzes Pferd, bringt teure Zeiten. Und dann kommt ein faules Pferd, Pest, Krieg, Katastrophen. Schöne Zeit, böse Zeit, richtig? Wer bricht die Siegel? Jesus. Wer macht diese Dinge? Entschuldigung, wenn ich das so zeige, lieber Bruder. Ich entschuldige mich wieder. Jesus, inwieweit? Das ist Zucht. Warum lässt er das zu? Warum macht er das? Geht mal in Kapitel 7. Schaut mal, was in Vers 4 steht. Und dann heißt es, und ich hörte die Zahl der Versiegelten. Hat das was mit dem Siegel zu tun? Versiegelten sind die, auf deren ein Siegel drauf ist. Wozu dienen diese Siegel, die 7 Siegel? Damit er die Seinen versiegelt. Wie macht er das? Läuterung, Zucht, durch Umstände, durch Schwierigkeiten, durch Leiden. Denn in das Reich Gottes kommt man, flutscht da hinein, ohne Bedrängnis, ohne Leid, ohne Schmerzen, einfach so. Was sagt Paulus? Niemand kommt in das Reich Gottes, außer durch Bedrängnisse, oder? Warum? Weil das läutert, das reinigt, das züchtigt. Denn Gott liebt die, oder der züchtigt, die liebt er. erläutert seine Gemeinde. Die sieben Siegelgerichte sind keine Verdammungs- und keine Endzeit, das sind keine Zornesschalen. Es sind Gerichte, die Jesus bricht, um seine Gemeinde, deren Zustand katastrophal ist. Liest mal die Kapitel 2 bis 3. Sie muss geläutet werden, denn sie erbaut nicht den Leib, sie zerstört den Leib. Aber sie muss doch dastehen, erbaut, komplett, ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel. Darum lässt Gott es zu oder macht Gott Dürre, teure Zeiten, Verfolgungen. Liebe Geschwister, ihr seid Zeugen davon, ihr Älteren. Unter welchen Zeiten wuchs die Gemeinde in Russland am besten? Wohlstand? Unter der Verfolgung. Haggai baut das Haus. Baut das Haus, das ist euer Auftrag. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang, ob wir das Haus bauen und geistliche Frucht entsteht, oder ob wir das Haus nicht erbauen, brach liegen lassen und ob wir dann geistliche Ernte haben oder nicht, eben keine geistliche Ernte. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang, nicht nur erbauen, sondern zerstören des Hauses. Es gibt Konsequenzen, Zucht, Gericht, aber nicht zum Verdammnis, Gott sei Dank, oder? Wie gut ist, dass wir in Christus sind, wie gut, dass wir in Gnade leben. Wie gut, dass er uns züchtigt, uns nicht zu verdammen, nicht zu verurteilen, nicht um uns verloren gehen zu lassen, sondern uns zu retten. Wie gut ist das denn? Sonst hätte ich keine Hoffnung für die Gemeinde. Keine. Nicht mal für eine Gemeinde. Ich hätte keine Hoffnung. Oh, wunderbar. Ich möchte beten. Ich habe Angst, es zu beten, Herr Jesus, weil ich weiß, was kommt. Aber ich muss es beten, weil das dein Wille ist. Dass eben dein Wille geschehe und dass du uns züchtigst. Dass du uns die Augen öffnest, da wo wir dein Haus brach liegen lassen oder da wo wir vielleicht dein Haus sogar zerstören. Herr, dass sie nicht verloren gehen, und dass deine Gemeinde gebaut wird. Und wie gut ist es doch jetzt da zu wissen, dass du verheißen hast, dass du deine Gemeinde bauen wirst und die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden. Und dass der Zustand der Gemeinde und der Zustand jedes einzelnen Steines der Gemeinde dir nicht egal ist. Und wenn er dir gehört, wenn er Anteil an diesem Haus hat, wenn er Anteil an diesem Bau hat, Anteil an deinem Leib hat, so wirst du es reinigen, wirst du es heiligen, und wirst es auch vollenden. So bitte ich dich für uns, ich bitte dich für mich, ja, in der Angst, dass was dann geschieht, aber es ist notwendig, dass du heiligst und reinigst und vollendest. Tu es aus Gnade, Herr.